Heute bei Apropos Trump gegen Harris.
Big showdown here in Philadelphia between Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump. Their first face-to-face meeting in this presidential election. Their first face-to-face meeting ever.
In der ersten und vielleicht einzigen TV-Debatte im Präsidentschaftsrennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris hat es eine klare Siegerin gegeben. Harris hat Trump ein ums andere Mal in die Decke gedrängt. Ist unter seine Haut gekrochen. To get under his skin, sagen sie in Amerika. Und jetzt? Was bedeutet der Ausgang dieser Debatte für einen weiteren Präsidentschaftswahlkampf? Unser USA-Korrespondent Fabian Fellmann hat bei der Debatte in Pennsylvania zugelassen und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Fabian.
Hallo Philipp.
Fabian, wir fangen mit einem Hinweis an. Du bist doppelt im Einsatz. Wer noch mehr über die Debatte hören möchte, der soll doch auch noch den USA-Podcast einschalten. Alles klar, Amerika.
Dort rede ich nämlich auch noch mit dem Christoph Münger und dem Martin Kilian über die Debatte. Die beiden haben sicher auch interessante Beobachtungen gemacht.
Das denke ich mir auch. Jetzt aber zurück zu Apropos. Sag mir zuerst, Fabian, wo hast du die Debatte verfolgt?
Ich bin ins Union Pub gegangen in D.C. Das ist unweit von der Union Station, unweit vom Kapitolgebäude. Das ist da bei mir im Quartier. Und das ist der Ort, wo man in D.C. muss gute Debatten verfolgen. Und wir sind also tatsächlich in einer voll besetzten Bar gehockt von aussen. Es war sehr schön gewesen. Und es sind gegen 2 Dutzend Bildschirme gewesen, die es überall verteilt hat, haben wir die Debatten geschaut. Und eine super Stimmung.
Eher demokratisches Publikum in dem Fall.
Ja, ihr demokratisches Publikum, aber ich habe das Ziel sicher geschafft, mich neben den einen Republikaner zu setzen, der auch tätig ist, aus Loudoun County. Das hört man immer wieder in den Medien, dort hat es ganz viele Konservative. Er ist vor dem Ende wieder gegangen. Er hat gesagt, er hat noch einen weiten Heimweg, aber man hat auch im Verlauf gemerkt, dass es ihm nicht so ganz passt hat, was da passiert ist.
Wir fangen nicht am Schluss an, auf dieser Debatte, wir fangen am Anfang an.
Kamala Harris. Have a good debate.
Have fun.
Thank you.
Angefangen hat es mit einem Power-Move, wie es spürt, aus dem Harris-Lager geheißen.
Ja, genau. Kamala Harris ist zielstrebig auf den Donald Trump zugelaufen und er ist fast noch hinter seinem Pult gestanden, auf seiner Seite. Und sie ist her und hat ihm die Hand geschüttelt und man hat so richtig den Eindruck gehabt, dass er das eigentlich gar nicht wollte. Sie hat ihm wirklich den Wind aus den Segel genommen und sie hat da gezeigt, dass auf dieser Bühne nicht er die dominante Kraft ist, sondern dass sie im Sinn hat, die Debatte zu dominieren.
Die zwei haben sich das allererste Mal gesehen, glaube ich, an einem Ort, oder?
Die haben sich das allererste Mal persönlich getroffen. Und es heisst immer wieder, dass Donald Trump eben durchaus eine beeindruckende Person ist. Er ist ja sehr, sehr gross. 6'4" heisst es in den USA. Das ist gegen 1,90. Und Kamala Harris ist 5'4". Das habe ich jetzt noch nicht umgerechnet. Irgendwo bei 1,60 umeinander, 65. Das heisst, er ist physisch tatsächlich einfach sehr viel grösser und darum auch ein bisschen furchteinflößend. Er hat ja auch seine Mimik, seinen Scowl, wie man sagt, sein Reinschauen. Und sie hat ihm eben gerade von Anfang an gezeigt, sie lässt sich da nicht beeindrucken, sie steht ihre Frau.
Physisch beeindruckend, aber kleine Hand, muss man sagen.
Ja, es hat so eine Einstellung gegeben, wo man ihn von der Seite sieht, wo er die Hände so hergehabt hat. Und da ist mir tatsächlich gerade der Marco Rubio in Sinn gekommen, 2016, wo er Trump ausgelacht hat, wegen seiner kleinen Hände. Das ist ja bis heute ein Running Gag. Trump und Grössen aller Art. Grösse von seinem Publikum. Unter Obama hat das kurz angedeutet. Einfach Grössenvergleich aller Art. Das ist ein Running Gag beim Donald Trump.
So viel zur Physiognomie. Wir gehen jetzt zu den Inhalten. Am längsten haben sie über die Wirtschaft geschwätzt.
When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago?
So, I was raised as a middle class kid. And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America.
Ja, und auch bei dem Thema, bei der Wirtschaft, ist Kamala Harris als erstes gerade in die Offensive gegangen. Sie hat gesagt, es seien 2 Kandidaten auf dieser Bühne und nur einer von diesen Kandidaten hat einen Plan, der für die Leute, die daheim am Fernsehen sind, etwas tut, nämlich sie. Und sie hat aufgezählt, dass sie die Wirtschaft von den Möglichkeiten schaffen, von den Gelegenheiten, eine Opportunity Economy, sagt sie dem auf Englisch. Eine Wirtschaft, die alle Leute einbezieht, eine, die sich an die Mittelklasse richtet. Der Donald Trump wiederum hat nicht wahnsinnig detailliert erzählt, was er eigentlich machen will. Bei ihm weiss man, er will Steuern senken für die breite Bevölkerung, vor allem aber auch für die sehr Reichen und für die Unternehmen. Und Kamala Harris hat ihm das auch prompt gerade um die Ohren geschlagen, dass er sich nicht um die Leute kümmere, sondern eben nur um die Reichsten.
My opponent, on the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit.
Es ist interessant, dass Harris wie besser durchgestanden ist beim Thema Wirtschaft, weil dort haben wir das Gefühl gehabt, dass der Trump mehr Kompetenzen ausstrahlt und wie er stärkere Standpunkte hat.
Das ist durchwegs so im Moment. Die Umfragen trauen die Leute im Donald Trump mehr zu, was die Wirtschaft angeht. Kamala Harris hat allerdings sehr stark aufgeholt bei dem. Sie hat dort ein bisschen eine Herausforderung zu meistern. Sie muss sich vom Joe Biden abgrenzen, wo ja die Wirtschaft der Zahlen nachher relativ gut läuft, aber die Leute finden, das käme bei ihnen im Portemonnaie nicht so an. Und Kamala Harris muss jetzt irgendwie den Joe Biden und sich selber ihre Vizepräsidentschaft ein bisschen weit verteidigen und gleichzeitig sich als Kandidatin vom Wandel, als neue Kandidatin darstellen. Und sie macht das, indem dass sie im Wesentlichen das Wirtschaftsprogramm von Joe Biden kopiert hat. Sie hat sich ein bisschen abgeschwächt, in die Mitte gerückt. Sie will zum Beispiel die Steuern nicht so stark erhöhen für Milliardäre. Aber sie kommuniziert es vor allem sehr anders. Sie sagt, sie wisse, dass die Leute leiden unter den hohen Preisen. Und mit dem hat sie es geschafft, dass sie auch in Umfragen tatsächlich jetzt bei der Wirtschaftskompetenz an Donald Trump nicht angeschlossen hat. Aber sie hat es geschafft, dort den Vorsprung von ihm zu verringern. Und wir haben es eben bei dieser Debatte gesehen, Donald Trump war schlecht vorbereitet. Er hat es nicht geschafft, seine Botschaft auf den Punkt zu bringen und vor allem auch an die Leute zu bringen. Man weiss, wofür er steht, weil er schon so lange rum ist. Aber er hat Gelegenheit verpasst, bei dieser Debatte jetzt sich in einem grösseren Publikum nochmal in Erinnerung zu rufen und zu sagen, was er eigentlich erreichen will.
Bei der Wirtschaft war das ein Thema. Über das hat er eigentlich gern geredet. Worüber er auch sehr gern redet, schon während seiner ganzen Rallyes und jetzt auch da oben in Pennsylvania, ist Migration. Dort wirft er der Kamala Harris ja vor, versagt zu haben.
Das war einer der stärksten Punkte von Donald Trump. Er hat der Kamala Harris gesagt, dass sie jetzt 3,5 Jahre Vizepräsidentin sei und sie habe es in dieser Zeit nicht geschafft, das Thema Migration zu regeln, die Südgrenze vor allem abzudichten, die Grenze zu Mexiko, wo eine Rekordzahl von Einwanderern gekommen ist, eine Zahl von Einwanderern, die auch für europäische Verhältnisse durchaus gross wäre, die durchaus auch in Europa würde für politische Diskussionen sorgen. Kamala Harris hat relativ gut kontert und Donald Trump dann gesagt, ja, sie hätten schon lange eine Lösung parat gehabt, aber er hat sie persönlich verhindert, die Lösung. Das war ein Reformpaket gewesen. Damals hat Donald Trump den Republikaner im Kongress angerufen und gesagt, sie sollen das bodigen, das Projekt. Aber dort hat Trump durchaus geschafft, ein paar Pflöcke einzuschlagen. Und das ist auch ein Thema, wo die Leute im Donald Trump in Umfragen mehr Kompetenz geben, das zu regeln, als sie der Kamala Harris geben.
So weit so normal. Und dann hat Trump das gesagt.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
You talk about extreme.
Er erzählt hier, dass Migranten würden Hunde und Katzen essen. Wie kommt er auf so etwas?
Ja, aber etwa so, wie du jetzt die Frage stellst, hat dann Kamala Harris angeschaut, wo er das gesagt hat. Er hat jetzt den Kopf dreht und einfach so wie die Hände verrührt. Ich dachte, ja, mit was kommt er jetzt? Mir ist das Thema online auch auf den Weg gelaufen mit republikanischen Bekannten, Facebook-Freunden, die ich ein bisschen folge. In Ohio gibt es so eine Diskussion, so einen Verschwörungsmythos, dass Migranten aus Haiti da geht Hunde und Katzen entführen von den Leuten und die gegessen werden. Jetzt hat es Fernsehberichte gegeben, wo Leute gesagt haben, ja, ihnen sind die Katzen nicht mehr heim und es müssen ganz sicher Migranten gewesen sein. Und das ist ja ein uraltes Topos, ein uraltes Thema, wie man über Migranten lästert. Wir kennen das in der Schweiz ja abgesehen davon auch. Es wird behauptet, in einigen Gegenden von der Schweiz werden noch Katzen gegessen. Es wird ja zum Teil auch von ausländischen Gruppen behauptet, die denken Katzen und Hunde essen. In den USA ist das auch ein altbekanntes Thema. Man hat vor 30 Jahren hat man schon darüber geredet, dass die Hmong-Leute, die sind aus Vietnam vor allem in die USA gekommen, dass die denken Hunde und Katzen essen. Das ist halt einfach Donald Trump, wie er lebt und lebt. Er probiert irgendwie gegen Migranten Stimmung zu machen. Es gibt ja so die These, dass ihm das jetzt über die Lippen gekommen ist vor einem Millionenpublikum im nationalen Fernsehen, weil rechte Influencer mit ihm zu dieser Debatte gereist sind. Laura Loomer ist da dabei gewesen, also so eine Brandstifterin auf den sozialen Medien. Weil das sind Themen, die Donald Trump normalerweise in seinen Rallyes immer wieder bringt, aber eigentlich vermeidet er es, im nationalen Fernsehen über so Zeug zu reden, weil er sich mit dem einfach lächerlich macht. Das lässt sich ja heutzutage so schnell überprüfen, ob so etwas stimmt. Und die Moderatoren von ABC haben dann auch sofort eingewendet, es gibt keinen Hinweis darauf, dass irgendetwas von dem stimmt.
I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured or abused by individuals within the immigrant community.
Dort hat er sich wie selber in eine Ecke manövriert. Ganz häufig ist es so gesehen, dass Kamala Harris ihm wie so eine Brocken angeworfen hat und er dann auf das eingegangen ist und dann recht schnell recht komisch ausgesehen hat, muss man sagen. Zum Beispiel beim Abtreibungsthema, oder?
Er hat eins ums andere Mal angebissen, sie hat ihm Fallen gestellt und er ist reingetrampelt. Sie hat ihm vorgeworfen, dass er dafür verantwortlich sei, dass im ganzen Land Abtreibungsverbote um sich greifen, in vielen Bundesstaaten. Sie hat dem Trump-Abortion-Ban gesagt, also das Trump-Abtreibungsverbot. Und sie hat ihm auch vorgerechnet, was für schwere Folgen das hat für Frauen, die in einer Schwangerschaft Probleme haben, dass die dann eben keine gynäkologische Betreuung bekommen wegen dem. Und er ist wirklich tatsächlich darauf eingestiegen und hat nicht etwa seine Politik verteidigen, sondern hat einfach erzählt, dass in West Virginia Babys sogar nach der Geburt noch umgebracht würden, weil die Demokraten dermassen extreme Abtreibungsregeln wollen zulassen. Und auch das ist wieder etwas, was ich sehr einfach lasse, Faktenchecken. Es stimmt einfach nicht. Man darf keine Babys umbringen in den Vereinigten Staaten. Und eigentlich hat auch dort Donald Trump wieder verpasst, eine Chance zu nutzen. Er hat dort können die Linie fahren, die er auch zwischendurch mal probiert hat. Nämlich, dass ein sehr starkes Recht auf Abtreibung vielen Amerikanern tatsächlich ein bisschen weit geht. Er hat mal probiert, man könnte zum Beispiel 15 Wochen als Limite setzen. Das ist in Europa eine gängige Frist. Aber all das hat er jetzt nicht gemacht gestern an der Debatte, sondern hat seine komischen Verschwörungsthesen einfach verbreitet. Weitere Gelegenheit für Kamala Harris, ihn einfach anzuschauen und ihn auszulachen.
Man ist am Schluss nicht wirklich daraus gekommen, ob er jetzt für oder gegen Abtreibung ist.
Ja, das ist darum, weil man es auch tatsächlich einfach nicht weiss. Donald Trump hat dafür gesorgt, dass das Recht auf Abtreibung abgeschafft wird. Er hat die entscheidenden Richter am Supreme Court bestellt. Man kann aus seinem Lebenslauf und seinen früheren Äußerungen daraus schließen, dass er nicht unbedingt prinzipiell gegen Abtreibung ist, sondern dass er das vor allem aus politischem Kalkül gemacht hat. Und jetzt, wo das Recht auf Abtreibung eben nicht mehr existiert und er gemerkt hat, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner das zu einer extremen Politik findet, ist er am Lavieren, am Hin- und Herfahren. Er ist am Suchen, wo eigentlich seine Linie könnte sein. Das hat man jetzt da gemerkt. Ich glaube nicht, dass Donald Trump in diesem Thema wirklich eine starke Überzeugung hat, sondern er ist dort wirklich einfach eine Windfahne.
Es ist ja nicht die erste Präsidentschaftsdebatte von Trump in diesem aktuellen Wahlkampf. Das erste Mal ist er gegen Joe Biden antreten. Dass der Trump jetzt eben so windfahnig daherkommt, ist so ein bisschen verwirrt und so. Ist das der grosse Unterschied zu dieser ersten Debatte gegen Biden?
Nein, bei genauem Hinhören ist er eigentlich auch bei dieser ersten Debatte gegen den Biden auch schon so gewesen. Ein bisschen fahrig. Er hat auch dort viele Unwahrheiten behauptet, sind über 2 Dutzend gewesen. Aber der Joe Biden hat dermassen schlecht geredet, ist dermassen müde gsi und hat so alt gewirkt und fahrig, ist über seine eigenen Sätze gestolpert, dass gar niemand mehr hergeschaut hat, was eigentlich mit Trump ist. Es hat sich alles nur um den Biden gedreht. Und jetzt hat er da eine Herausforderin gehabt in der Kamala Harris, die eben geübt hat, wie man mit ihm debattiert, die geliefert hat, die gezeigt hat, dass sie es kann. Und da ist jetzt halt der Fokus einfach voll auf Donald Trump und auf seiner Leistung und auf dem, was er gesagt hat. Die Republikaner haben sich nachher zum Teil beklagt, dass die Moderatoren von ABC beim Donald Trump zu viele Faktenchecks gemacht haben und Kamala Harris zu einfach davon kommen. Und das stimmt auch, sie haben bei ihr mal nicht nachgehakt, wo es um ihre Meinungsänderung gegangen ist. Aber gleichzeitig hat Donald Trump halt auch einfach so wirres Zeug von sich gegeben, dass man hat müssen Fakten checken und hat müssen dagegen haben als Moderatoren. Das ist da der grosse Unterschied geworden.
Du hast gesagt, Fabian, man hat gemerkt, dass sich Harris vorbereitet auf die Debatte. Kannst du ein paar Beispiele schildern, wo wir das eben gemerkt haben?
Ein wunderschöner Moment war zum Beispiel, wo Kamala Harris die Leute aufgefordert hat, zum Donald Trump an eine Rallye zu gehen, an eine Wahlkampfveranstaltung und dann ein bisschen geschildert hat, wie das dort läuft, dass nämlich die Leute heimgingen, bevor es fertig war, weil der Donald Trump so wirre Sachen erzählt und nicht zum Punkt käme.
You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early, out of exhaustion and boredom.
Und sie hat ihn einfach auflaufen, zum Beispiel, wo er nach ihrer Identität gefragt worden ist. Er hat ja insinuiert, dass sie erst kürzlich zur schwarzen Person geworden sei.
I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that, and then I read that she was black.
I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people.
Und dort hat sie dann sofort einfach ihm Paroli geboten, hat ihn ausgelacht und hat gesagt, es seien immer die gleichen alten Sprüche, die er bringe. Und das Land sei ermüdet von seinen alten Sprüchen. Sie wollen jetzt endlich etwas Neues haben. Und sie hat verschiedene so Momente gehabt, wo sie hat können, ihm den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Zum Beispiel, wo er erzählt hat, dass sie das Recht auf Waffenbesitz einschränken wollen. Und sie dann gesagt hat, dass sie und Tim Walz eben selber Waffenbesitz sind. Und hat sofort mit dem sein Argument entkräftet.
She has a plan to confiscate everybody's gun.
Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. So stop with the continuous lying about this stuff.
Interessant ist ja auch, auf der anderen Seite, wie der Trump über gewisse Leute geschwänzt hat, zum Beispiel über Viktor Orbán, den Präsidenten von Ungarn.
Das ist genau so ein Beispiel, wo es Donald Trump völlig erwartbare Falle von Kamala Harris nicht gesehen hat und auch keine Antwort darauf gewusst hat, wo er eben nicht gut vorbereitet war. Sie hat gesagt, er sei international in der Politik ein schwacher Anführer gewesen, weil er immer wieder sich als stark präsentiert. Sie hat gesagt, er sei ein Schand gewesen für die Vereinigten Staaten und man habe über die USA gelacht und über ihn in seiner Amtszeit. Und statt dass er dort gekontert hat mit seinem außenpolitischen Erfolg, wo er ja durchaus auch eine, zwei gehabt, hat er dann plötzlich darüber davon reden, dass er Viktor Orbán, der ungarische Präsident, der auch in den USA nicht gerade als Musterknab von der Demokratie gilt und als Beispiel, wo man es nachher eifern. Sein Argument war, dass Viktor Orbán ihn super fände und dass eben der Xi Jinping von China ihn super fände und mit dem Wladimir Putin ist das mal nicht noch hinterführen gekommen. Aber das ist genau so ein Moment, wo Trump eben nicht geschafft hat, sein Argument überzubringen, sondern die gleiche alte Leier abgelegt, die er immer ablässt. Und das ist bei seinen Wahlkampfveranstaltungen vor seinen Anhängern vielleicht richtig. Dort lachen die Leute mit, dort gehen die Leute mit. Aber vor einem Millionenpublikum, das am Fernsehen daheim und in den Folgetagen in den sozialen Medien, im Internet die Clips schaut, kommt er dann einfach nur noch als weird über, als seltsam. Das ist genau das, was Kamala Harris erreichen wollte.
Hat es denn während der 90-Minuten-Debatte auch einen Moment gegeben, wo der Trump besser war?
Ganz am Schluss, beim Schlussplädoyer, hat es Trump plötzlich geschafft, seine Message auf den Punkt zu bringen. Dann hat er gesagt, Kamala Harris sei mit dem Joe Biden zusammen jetzt 3,5 Jahre im Weißen Haus gewesen und sie zählen jetzt da an diesem Abend ein Programm auf und sie haben jetzt 3,5 Jahre Zeit gehabt, um das Programm umzusetzen, warum dass sie denn das nicht gemacht haben.
She's been there for 3.5 years. They've had 3.5 years to fix the border. They've had 3.5 years to create jobs and all the things we talked about. Why hasn't she done it?
Das ist tatsächlich eine Kritik, die bei vielen Amerikanerinnen und Amerikanern ankommt. Und das ist auch ein schwacher Punkt von Kamala Harris. Eben, sie muss sich als Kandidatin vom Wandel, von den Chancen, von der Zukunft präsentieren, obwohl sie ja jetzt schon im Weißen Haus sitzt. Donald Trump hat es auch geschafft. Das war aber weniger sein Verdienst gewesen, um Kamala Harris beim Thema Außenpolitik nicht ganz zu scheinen. Sie hat dort zum Beispiel nicht so ganz können antworten darauf, was sie denn im Nahen Osten würde anders machen würde. Wo sie deutlich gefragt worden ist, wie denn ihre Politik sich von der von Joe Biden würde unterscheiden. Und sie hat dort laviert. Sie hat einerseits gesagt, sie unterstütze Israel, andererseits aber auch Palästinenser. Das ist ein Thema, wo sie keine Antwort hat können geben in dieser Kürze, wo die Leute überzeugt, wo sie aber auch hat müssen schauen, dass sie ihre Wähler nicht allzu fest provoziert und spaltet.
Alles in allem, wer hat die Debatte gewonnen?
Sehr klar, Kamala Harris. Ich habe am Anfang vom Kurt erzählt, so hat er geheißen, der Republikaner, der neben mir gesessen ist, in Pub in Washington D.C.
Und früher rein müssen.
Er hat früher rein müssen, ganz genau. Er hat nicht sagen, dass Harris gewonnen hat, aber er hat gesagt, sie hat es gut gemacht. Er hat ein paar Mal die Augen verdreht beim Donald Trump, hat sogar beim Donald Trump gesagt, what is he talking about? Über was redet er jetzt da gerade? Wo es zum Beispiel darum gegangen ist, dass unter ihm nie der Krieg in der Ukraine losgebrochen wäre. Es war ein sehr klarer Fall gewesen am Dienstagabend.
Und nützt das der Harris?
Ganz sicher nützt das der Kamala Harris. Ihre Kampagne ist noch relativ jung. Man kann sich das fast nicht vorstellen als politischer Journalist und als interessierte Apropos-Hörer und als interessierte Apropos-Hörerin. Aber relativ viele Amerikaner wissen noch nicht so recht, für was Kamala Harris steht. Das ist eine Minderheit, aber doch eine einigermaßen grosse Minderheit. Und die wissen nicht, ob sie Selico wählen oder nicht. Kamala Harris hat jetzt einen starken Auftritt hingelegt. Sie hat einen Auftritt hingelegt, der in den sozialen Medien auf und ab gespielt wird. Die Videoclips kursieren jetzt. Das gibt ihren Unterstützer Energie und Motivation, sich zu engagieren. Und das bestärkt ihre Wähler auch darin, dass sie dann eben tatsächlich an Turnen gehen, dass sie tatsächlich den Stimmzettel gehen, einwerfen, statt dass sie einfach daheim bleiben. Und das ist ihr jetzt gelungen, knapp 2 Monate vor dem Wahltermin. Es sind jetzt noch ein bisschen mehr als 50 Tage bis am 5. November. Jetzt werden die Wahlzettel verschickt, aber jetzt kann man in einigen Staaten schon brieflich abstimmen. Das heisst, es ist zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt, was jetzt passiert ist.
Hat es eine Umfrage gerade nach der Debatte, wie der Auftritt bei unentschlossenen Wählerinnen und Wählern angekommen ist? Weil die sind ja jetzt entscheidend.
Ich habe Umfragen gesehen, die anekdotisch sind. Zum Beispiel aus Pennsylvania. Die Washington Post hat da Leute interviewt, auch die New York Times. Sie sind zu ein bisschen unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Wir sind da bei wenigen Dutzend Leuten, die sie gefragt haben. Die sind auch mehrheitlich der Meinung gewesen, dass Kamala Harris gewonnen hat. Die Washington Post hat auch Leute gefunden, die gesagt haben, sie würden jetzt eher für Kamala Harris stimmen. Aber das ist genau die Motivation, die Begeisterung, die ich vorher erwähnt habe, die jetzt rum ist. Man ist als Wähler ja auch gern auf dieser Seite, wo sich siegessicher fühlt, das weiss man aus Studien. Das wird ihr alles Schwung verleihen. Was sie nicht wird geschafft haben, ist, dass sie Republikaner davon überzeugt hat, plötzlich jetzt für sie zu stimmen. Der Zug ist schon lange abgefahren. Die Leute, die auf der republikanischen Seite nicht für Donald Trump werden stimmen, die wissen das schon lange und die haben sich die Meinung auch schon lange gebildet.
Was man dafür weiss in der Debatte ist, dass sie für Kamala Harris ist. If I just showed up at your party, would you have me, would you want me, would you tell me to go fuck myself, or lead me to the garden, in the garden, would you trust me, if I told you it was just a summer thing. Kurz nachdem die Aufzeichnung abgeschlossen war, hat sich Taylor Swift gemeldet und hat die Unterstützung von Harris und dem Walt bekannt gegeben. Wie wichtig ist so etwas? Wie wichtig kann so etwas sein für das Präsidentschaftsrennen?
mit Childless Cat Lady. Taylor Swift hat sich ein Foto auf Instagram gepostet mit ihrer Katze. Eine Anspielung darauf, dass Trump seine Vizepräsidentschaftskandidat Frauen als katzenlose Frauen verhöhnt hat, die gar nichts zu sagen haben. Das gilt natürlich für Taylor Swift nicht. Taylor Swift hat über 200 Millionen Follower in den sozialen Medien und ist mit dem eben durchaus eine Grösse, die damit zu rechnen ist. Wir haben schon auf und ab diskutiert, wie wichtig das die Unterstützung von Taylor Swift könnte sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was matchentscheidend ist, aber gleichzeitig es hilft eben Kamala Harris genau bei dem, was wir vorher darüber geredet haben, nämlich die Motivation, den Schwung zu behalten, auch bei jungen Leuten zu zeigen, hey, wir sind da auf der Siegesseite, wir sind da auf der Seite, wo im Moment der Schwung hat, wir sind da auf der Seite, wo die Initiative hat. Und Taylor Swift bestärkt das. Das ist eine Person, wo viele Leute drauf hören. Und bei einer Wahl, die dermassen knapp wird, wie es jetzt eben auch die Wahl dürfte werden, wo es darum geht, dass wir in wenigen Swing States, 7 sind, in ganz, ganz wenigen Distrikten Mehrheit von der Stimmen kann holen, ist auch Taylor Swift natürlich willkommen bei der Kamala Harris.
Mai, September, die Wahlen sind im November. Was sind denn die wichtigsten Punkte bis zu den Wahlen?
Die grosse Frage ist, ob es nochmal eine zweite TV-Debatte gibt. Unmittelbar nachher hat Kamala Harris ihr Wahlkampfteam Donald Trump aufgefordert, sich doch noch in einer zweiten Debatte zu stellen. Ob die tatsächlich wird stattfinden, wissen wir nicht. Es ist davon ausgegangen, dass Donald Trump jetzt in den nächsten Tagen irgendeine grosse Provokation wird lancieren. Er wird das nicht auf sich sitzen, dass man jetzt alle Schlagziele tagelang darüber hat, wie schlecht das vorbereitet er in die Debatte gegangen ist, dass er sich hat demontieren von der Kamala Harris. Mit was er da genau wird kommen, wissen wir noch nicht so ganz. Das letzte Mal, als er die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte, ist er auf einen Soldatenfriedhof der Arlington Cemetery in der Nähe von Washington gegangen und hat Opfer vom Afghanistan-Einsatz beklagt und mit dem Wahlkampf gemacht, den er nicht hätte dürfen. Der Donald Trump wird sich irgendeine Provokation ausdenken. Gleichzeitig, wir werden sehen, dass die Kandidaten, beide werden weiterhin durch eben die 7 entscheidenden Swing States reisen. Der Fokus ist vor allem auf 2 Staaten. Das ist Pennsylvania, wo gerade die Debatte stattgefunden hat. Das ist Georgia, wo die erste TV-Debatte stattgefunden hat. Das sind 2 Staaten, wo wegen ihrer Größe und wegen der Anzahl von ihren Wahlmännerstimmen sehr entscheidend sind für beide Kandidaten. Wir werden sehen, dass sie sich dort drauf werden stürzen. Und sie werden sich weiterhin nichts schenken. Ich glaube, Kamala Harris wird Donald Trump weiterhin provozieren. Und Donald Trump wird weiterhin zubeissen, in die Falle trampen und zurück provozieren.
Danke, Fabian.
Danke, Philipp.
Das war die aktuelle Folge zum TV-Duell zwischen Kamala Harris und dem Donald Trump. Wie schon am Anfang erwähnt, wird Fabian zusammen mit Christoph Münger und Martin Kilian auch noch im Amerika-Podcast «Alles klar Amerika» ausführlich über die Debatte reden. Diese Folge von «Apropos» hat der Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.